großartiges Geschenk Gottes für uns alle. Ich versuche euch jetzt ein bisschen dem Geheimnis näher zu bringen, versuche ein bisschen in die Tiefe zu kommen. Und ich habe beim letzten Mal, bei denen die da waren, die wissen das schon, einen hinführenden Teil dazu gemacht. Und jetzt versuchen wir das nochmal kurz zu wiederholen, was beim letzten Mal war. Ich habe zunächst gesagt, was ist eigentlich Sünde? Und das, worauf wir gekommen sind, war, dass Sünde zweierlei ist. Auf der einen Seite ist Sünde ein Zustand, der Zustand unseres Herzens, der irgendwie von Gott entfernt lebt. Unser Herz ist nicht automatisch voller Freude in der Nähe Gottes, sondern ist eher, fühlt sich eher autonom, unabhängig. Und es gibt ganz viel in uns, das mit Gott eigentlich nichts zu tun hat. Und wir spüren, wenn wir dahin innerlich hinspüren, dass Sünde zweitens eine konkrete Tat ist, die aus diesem Zustand folgt. Wir sind entfernt von Gott, wir meinen, wir müssen uns alles selber erleisten und selbst behaupten, und aus dem heraus folgt eigentlich dann die konkrete Tat. Die Lüge, die Gewalt, der Neid, der Hass, was auch immer in uns auch ist und was aus dieser konkreten Tat dann folgt. Der Zustand selber, in dem wir sind, macht geneigt zur schlechten Tat, und die schlechte Tat vertieft den Zustand. Wenn wir dann sündigen, macht es was mit unserem Herzen, dass wir uns in der Regel noch weiter von Gott entfernen. Also die zwei Dinge sind Sünde. Nicht einfach nur, ich habe gelogen und ich habe irgendwie, keine Ahnung, jemanden geärgert, das auch. Aber das folgt eigentlich aus der inneren Entfernung von Gott. Wenn Beziehung zwischen Menschen durch Schuld gestört ist, ich habe, wenn ihr euch erinnert, über Schuld gesprochen, das hat noch nicht die Dimension der Sünde, sondern zunächst einmal zwischen Menschen passiert Schuld, dann braucht es, um es wieder gut zu machen, um den Zustand wieder herzustellen, der vorher war, folgende Punkte, die normal sind. Irgendwie, es tut mir leid. Ich habe wirklich Mist gemacht und es tut mir leid. Die Reue, die Erkenntnis, es war nicht gut. Das ehrliche Bekenntnis, es hilft nur nicht so viel, wenn ich es bereue, aber dann auch nicht ausspreche. Wenn ich zum anderen sage, ich habe wirklich Mist gemacht und habe mich da verletzt, einfach weil ich ein alter Egoist bin oder auch, warum auch immer. Ehrliches Bekenntnis. Sünde oder Schuld, um ins Reine zu kommen, muss beim Namen genannt werden. Und auch als solches gesagt. Es braucht die Vergebung, die gegenseitige. Es braucht den anderen, um das Verhältnis wiederherzustellen, der zu mir sagt, ja, ist gut. Alles gut. Wir kehren wieder zusammen. Ich vergib dir. Es braucht von dem, der was falsch gemacht hat, den Vorsatz, ich will das nicht wieder tun. Ich will in dem Punkt mich verändern. Also sowas wie Umkehr. Es hilft nichts, wenn ich sage, tut mir leid, und am nächsten Tag mache ich den gleichen Mist wieder, vielleicht auch noch mit Vorsatz. Wenn ich ihn wieder mache, brauche ich wieder Vergebung, wieder das Bekenntnis. Und es braucht so etwas wie Wiedergutmachung. Das spürt auch jeder, der mit seinem Partner, seiner Partnerin, seinem Freund, seiner Freundin irgendwie beieinander ist. Und es ist was schiefgegangen und man kommt wieder zusammen, dann bringt man Strauß Blumen mit. Oder kocht man schön zum Essen. Oder lädt ihn zu irgendwas ein. Oder was auch immer. Es braucht einen Akt, der das Ganze wieder also wir sind in Beziehungsstörungen zwischen Menschen die normalen Dinge, die es braucht, um die Beziehung wiederherzustellen, in ein ursprüngliches Verhältnis hinzuzufügen. Sünde zerstört die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Zunächst einmal. Auch zwischen Mensch und Mensch, aber zwischen Mensch und Gott. Ich habe beim letzten Mal unterschieden zwischen Schuld und Sünden. Schuld, von Schuld spricht auch der Ungläubige, der mit Gott nichts tut. Weil man merkt, man macht sich gerade gegenüber schuldig. Sünde zerstört die Beziehung zwischen Mensch und Gott und zwischen Mensch und der Gemeinschaft derer, die auch zu Gott gehören und unter denen Gott wohnt. Deswegen ist Beichte immer nicht nur einfach Versöhnung, ich und mein Herrgott, sondern immer auch Versöhnung mit der Kirche. Mit der Gemeinschaft derer, unter denen Gott lebt und die an ihn glauben. Beichte ist immer auch Versöhnung mit der Kirche. Deswegen am Anfang auch die einleitende Bemerkung, wir haben ein unterschiedliches Kirchenverständnis in der ökumenischen Gespräch. Deswegen ist es noch nicht, wir sind da noch nicht geeint, noch nicht möglich, dass evangelische Christen bei uns das Sakrament der Beichte empfangen. Nochmal, das nicht, weil wir ausschließen wollen, sondern weil wir im Kirchenverständnis noch nicht geeint sind im Sakramentenverständnis. Wir hoffen, dass wir auf dem Weg dazu sind, aber wahrscheinlich wird es schon noch dauern. Also Versöhnung mit Gott und mit der Kirche. Beichte, jetzt denkt an das Thema die Versöhnung zwischen Mensch und Mensch braucht diese Merkmale. Die Versöhnung zwischen Mensch und Gott hat ganz ähnliche Merkmale. Es braucht die Reue. Ich habe irgendwas getan, von dem ich glaube, wirklich, Herrgott, das ist dich. Und auch die Gemeinschaft derer, die du zu denen, die zu dir gehören, verletzt. Es tut mir leid. Es braucht das ehrliche Bekenntnis. Es braucht die Vergebung, die in der Beichte durch den Priester zugesprochen wird. Es braucht den Vorsatz, also dass ich sage, ja, ich habe jetzt wirklich ein Mist gemacht in dem Punkt, aber da würde ich mich auch gern ändern. Ich würde irgendwas gern oder diesen Punkt oder jenen gern in mir verändern. Und, das heißt dann in der Kirchensprache Buße, das ist ein Akt der Wiedergutmachung. Ich habe durch meine Sünde die Welt ein bisschen schlechter gemacht und ich tue etwas, dass die Welt wieder ein bisschen besser wird. Wie in einem zwischenmenschlichen Verhältnis. Jetzt haben wir, beim letzten Mal habe ich auch schon über Christus als Mittler gesprochen, ich möchte ihn nochmal kurz wiederholen. Es gibt in der Schrift mehrmals, besonders an einer Stelle, aber öfter mal auch von den Juden, die Empörung darüber, dass Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und sie entsetzen sich eigentlich zu Recht, weil die Sünde ist ein Problem zwischen Mensch und Gott. Wie kann sich ein Mensch anmaßen, Sünden zu vergeben? Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Keine Frage. Sie haben recht. Der Mensch, der sich gegen Gott versündigt hat, hat von sich her eigentlich keine Möglichkeit, von sich her Versöhnung herzustellen. Der Abstand ist so groß. Gott ist so der absolut andere, dass ich in meiner Sündigkeit von mir her da nicht so einfach rankomme. Deswegen gibt es in der ganzen Religionsgeschichte, Kultgeschichte, immer irgendwelche Gestalten, die den Auftrag haben, irgendwie zwischen Mensch und Gott zu vermitteln und immer auch das Thema Schuld zu vermitteln, irgendwie wieder ins Reine zu bringen. Und ganz interessant ist es, wenn ihr im Alten Testament mal lest, im Buch Levitikus, wie der Aaron als der Priester, der Chefpriester des Volkes Israel beauftragt wird, Versöhnung herzustellen. Vielleicht wisst ihr, dass die Juden einen ihrer höchsten Feiertage, das ist der Yom Kippur, der Tag der Versöhnung. Und im Alten Testament steht da ein Opferkult. Der Priester muss erst einmal sich selbst entsühnen, weil der hohe Priester ist auch nur ein Mensch selber mit Sünden. Also schlachtet er einen Stier und mit dem Blut entsühnt er sich selbst. Warum? Immer irgendwie mit Blut, weil die Menschen das richtige Empfinden haben im Verhältnis mit Gott. Das geht immer ans Eingemachte. Da geht es immer ums ganze Leben. Da geht es womöglich um Leben und Tod. Ich hänge
beim gläubigen Menschen, der weiß, ich hänge so von Gott ab. Versöhnung hat irgendwas mit Blut, mit Opfer zu tun. So die Überzeugung im Alten Testament und so die Überzeugung in vielen Kulten in anderen Religionen. Also am Versöhnungstag, am Yom Kippur, tritt der Priester, nachdem er sich selbst entsühnt hat mit Blut, in das Allerheiligste. Der darf nur einmal im Jahr ins Innerste des Allerheiligsten gehen und entsühnt das Heiligtum auch mit Blut und kommt dann raus und lädt gewissermaßen selbst stellvertretend die Sünde Israels auf einen Sündenbock und jagt ihn fort in die Wüste als eine Art Versöhnungsritus für das Volk vor Gott. Das macht ein Mittler, weil wir spüren, der Mensch irgendwie aus sich heraus ist dazu nicht mehr. Das habe ich schon gesagt, so tief reicht die Existenz des Menschen, dass es was mit Blut zu tun hat. Im Alten Testament ist der Bund mit Gott mit Blut geschlossen. Blut war immer das Zeichen des Lebens. Die innerste Lebensqualität kommt im Blut zum Ausdruck und es wird mit Blut entzündet, wie der Blutmacher kostet. Das Problem im Alten Testament, auf das der Hebräerbrief so deutlich hinweist, alles, was ein solcher Priester zu bieten hätte, reicht am Ende doch nicht hin, um irgendwie wirklich Versöhnung mit Gott und auf Dauer herstellen zu können. Im Hebräerbrief steht dann einmal, das Blut von Stieren und Böcken kann unmöglich Sünden wegnehmen. Aber es ist irgendwie so ein Vorschein, ein Vorzeichen von dem, was kommt. Jesus wird Mensch und als Mensch alleine hätte er keine Vollmacht zu bekommen. Aber weil wir glauben, dass er Gott ist, ist er derjenige, der, wie wir sagen, die Sünde der Welt auf sich nimmt. Ich kenne jemanden, einen Theologen, der interpretiert das ganze Leben Jesu als eine Art einzige Beichte. Warum? Weil Jesus ein Liebender ist, immerfort unterwegs zu den Menschen, um sie an sich zu ziehen und gewissermaßen zu Gott durch sich zum Vater zu führen. Und es kostet ihn was. Am Ende kostet es ihn richtig viel. Am Ende kostet es ihn qualvolle Folter und Tod. Und er gibt sein Leben. Gewissermaßen, wenn wir das Kreuz anschauen, und ich sage, das ist der Ausdruck einer Beichte, dann könnt ihr am Kreuz ablesen, wie groß die Sünde der Menschen ist, die er da auf sich nimmt. Er offenbart sie vor dem Vater, aber er macht gleichzeitig dadurch die Tür auf zum Vater. Er ist der Stellvertreter, der Mittler der Menschen durch sein Blut. Der Hebräerbrief sagt es immer ganz intensiv. Er ist das reine Opfer und der Mittler in einem. Wenn der Hebräerbrief sagt, das Blut von Böcken und Stieren kann unmöglich Sünden vergeben. Das Blut des einen heiligen Gesandten Gottes und Sohnes Gottes kann es. Aber nur des Gottes. Nur er kann es. In der Offenbarung lesen wir, wie an so vielen anderen Stellen, Jesus liebt uns, hat uns von unseren Sünden erlöst, wie durch sein Blut. Durch seine Lebenshingabe, die ihm alles gekostet hat. Eine wunderschöne Stelle im 1. Johannesbrief, im 2. Kapitel, schreibt der alte Johannes, der wahrscheinlich sehr alt war und die Tradition glaubt, dass der auch der war, der unter dem Kreuz dabei gestanden ist und das erlebt hat und gesehen hat, was Jesus erlebt hat.
Der alte Johannes schreibt: Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Wenn aber einer sündigt, haben wir einen Beistand beim Vater, Jesus, den Gerechten. Er ist die Sühne für unsere Sünden. Und dann schreibt er, und das ist eigentlich unfassbar, nicht nur für unsere, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Gibt es eine Sünde, die nicht in Jesus aufgehoben wäre, aufgelöst werden könnte, Versöhnung mit dem Vater finden könnte? Nein. Es gibt die Sünde wider den Heiligen Geist, sagt der Evangelist einmal, die nicht vergeben werden kann. Aber wenn man sich fragt, was das ist, dann glaube ich, kommt man am Ende drauf, dass das die allerletzte Verweigerung des Menschen ist, mit dem was zu tun haben zu wollen. Die Zurückweisung und sagen, ich will mit alledem nichts zu tun haben, Gott ist mir egal, Schluss. Das, glaube ich, ist die Sünde wider den Heiligen Geist und dagegen kann auch Gott nichts machen, weil er nur Liebe ist. Aber in dem Augenblick, in dem wir mit unseren Sünden, die wir alle haben, hinkommen, kann keine Sünde so groß sein, dass sie nicht in diesem Opfer, in dieser Versöhnung, in dieser Vermittlung aufgelöst, aufgehoben, vergeben werden könnte. Ja, und wie jetzt? Der Schlächter von Auschwitz, der Arzt der Mengele, der da Versuche gemacht hat mit kleinen Kindern und die gequält und gefoltert und dann ins Gas geworfen hat, der auch. Wenn er sich auf das öffnet und sich versöhnen lässt. Es gibt keine Sünde, die größer wäre als die Größe der Hingabe Jesu. Es gibt keine Sünde. Die Sünde der ganzen Welt. Christus stirbt, und das ist auch nochmal nach dem Johannesevangelium ein wunderschönes, wunderschöne Symbolik. Der alte Bund, da werden die Lämmer das geschlachtet für das Pascha-Lamm und die waren das Zeichen des Blutes, dass die Israeliten haben mit dem Blut der Lämmer die Türpfosten bestrichen, damit Gott da gewissermaßen vorbeigegangen ist, das Zeichen des Lammes. Nach dem Johannesevangelium wird Christus hingerichtet an dem Tag, in dem Augenblick, in dem im Tempel die Lämmer für das Pascha geschlachtet werden. Deswegen sagen wir, er ist das Pascha-Lamm, das Osterlamm. Durch sein Blut, sein Sterben, sein Auferstehen kommen wir zurück, öffnet sich die Tür zum Vater, es geschieht Befreiung und Heimkehr. Die Beichte, wo hat die ihre biblische Verankerung? Der Auferstandene sagt den Jüngern, mit denen er vorher das Abendmahl gefeiert hat, den 12, oder der Judas war draußen, den 11. Denen sagt er, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Das heißt, es gibt ein Interesse oder eine Erfahrung der Evangelisten im Heiligen Geist. Dieses Amt setzt sich fort. Die Jünger geben die Vollmacht weiter im Namen Jesu, Sünden zu vergeben, die Tür aufzusperren. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, das habe ich letztes Mal schon gehabt, wir sind, und er spricht von sich als Apostel, wir sind Gesandte an Christi statt. Lasst euch durch uns, wir bitten an Christi statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Gott ist es, der durch uns mahnt, lasst euch mit Gott versöhnen. Also es gibt mehrere biblische Stellen, in denen die Vollmacht der Kirche und ihrer Repräsentanten, Sünden zu vergeben, bei den Aposteln gewissermaßen hinterlegt ist. Warum soll ich jetzt, sagen manche, zu einem Priester zum Beichten gehen? Kann ich nicht zu meinem Mitchristen zum Beichten gehen? Kann ich nicht zu der Person, die mir, der ich am meisten vertraue, zum Beichten gehen? Kann ich nicht in den Wald gehen und mit dem lieben Gott meine Sünden persönlich besprechen? Ja, könnt ihr alles. Und ihr werdet merken, dass auch das eine und das andere gut tut. Ja? Warum dann trotzdem beichten? Naja, weil Gott es uns geschenkt hat als Möglichkeit, wirklich auch gewissermaßen objektiv, wisst ihr, das Amt in der Kirche, das Dienstamt ist etwas, was Gott geschenkt hat und etwas, das bleibt. Ihr könnt da hingehen, Ihr könnt im Vertrauen sagen, was passiert ist, und ihr könnt gewiss sein, die Gewissheit empfangen, ihr empfangt Vergebung. Wisst ihr, wenn ich nur im Wald gehe und mit Gott rede, ich weiß, dass ich ein Meister im Selbstbetrug bin und mir meine Dinge manchmal auch schön rede. Und ich weiß, dass es mir schwerer fällt, das jemandem zu sagen. Aber ihr habt auch schon die Erfahrung gemacht, rein menschlich, dass wenn ihr etwas, was euch belastet, sagen könnt und euch hört jemand gut zu, es ist danach anders, als es vorher war. Oder anders, als wenn ihr nur darüber nachgedacht habt. Also, es gibt dieses Amt, das so verlässlich in der Kirche ist. Ja, und wenn der Priester ein Gauner ist oder selber irgendwie ein Sünder ist, ja, wir sind alle Sünder. Das nimmt nichts von dem weg, dass Gott die diese Vollmacht geschenkt hat. Ja, es ist eine Vollmacht. Wenn ich selber als Priester ein Lump bin, dann muss ich das vor meinem Herrgott verantworten. Gerade als jemand, der mit diesem Geschenk vergeben zu können ausgestattet ist. Das muss ich mit meinem Herrgott verantworten. Und da gilt auch das strenge Wort, wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt. Wir haben das Geschenk vom Herrn, in seinem Namen, an seiner Statt Sünden zu vergeben. Ist eigentlich unglaublich, dass es das gibt. Und es ist ein Jammer, dass das in der Kirche so verschwindet, in unserer Kirche. Ich bin sicher, jetzt nur auf der psychologischen Ebene, wir bräuchten viel weniger Psychotherapeuten, wenn Menschen das Geschenk der Versöhnung mit Gott durch die Beichte ernst nehmen würden und wieder entdecken würden. Aber das ist auch nur die menschliche Ebene, dieses Psychotherapeutische. Die Beichte reicht im Grunde noch weiter und tiefer, weil es wirklich um Gott geht. Also ich habe hier hingeschrieben, ein Priester hat vom Herrn die Vollmacht, die Ausstattung, das Geschenk an seiner Statt, zwei besondere Handlungen zu vollziehen, die Eucharistie zu feiern und das Sakrament der Versöhnung zu schenken. Eucharistie, Teilhabe am Leib Christi, die Theologie sagt immer, der Priester, der da steht, handelt in persona Christi. Also der spielt nicht Theater, das haben wir auch schon mal besprochen. Der macht nicht irgendwie etwas, was er im Zirkus auch machen könnte und wandelt jetzt mal, sondern er handelt an Christi statt. Und in der Beichte passiert dasselbe. Versöhnung mit dem Leib Christi. Und die beiden hängen zutiefst zusammen, weil der Leib Christi, die Teilnahme am Leib Christi baut, oder die Teilnahme in der Eucharistie baut den Leib Christi auf. Und die Beichte gewissermaßen erlaubt wieder hineinzukommen, teilzunehmen an der Eucharistie. Deswegen gibt es diese Schwierigkeit, schwere Sünde, ich erzähle nachher gleich noch, was das sein kann, und Hinzutritt zur Eucharistie. Der Verlust der Beichte führt dazu, dass die Eucharistie irgendwas Belangloses wird. Das ist eine Schwierigkeit auch in unserer Kirche, dass die Menschen heute eher beliebig zur Eucharistie gehen und sich in der Tiefe gar nicht mehr so wirklich bewusst sind, was sie da tun. Es kommt nicht darauf an, ob der Priester selbst ein heiliges Leben hat, sondern ob er als Priester im Auftrag Jesu und der Kirche handelt. Das habe ich gerade gesagt. Beichte praktisch. Wichtig. Offenheit und Ehrlichkeit des Beichtenden. Das Thema Diskretion. Manchmal hat man Angst und denkt, mei, der Priester, jetzt kennt mich der und der quatscht jetzt da rum, weil ich ihm meine intimsten Dinge da anvertraut habe. Für einen Priester ist Offenbarung von etwas, was er aus der Beichte weiß, eines der schwerwiegendsten Vergehen, die er tun kann. Eigentlich zieht es die automatische Strafe der Exkommunikation nach sich. Also ihr dürft vertrauen, dass ein Priester das wirklich ernst nimmt und wirklich diskret ist. Ein Mitbruder, der bei uns Kirchenrecht gelehrt hat, hat mal gesagt, das ist ein ziemlich extremes Beispiel, und wenn jemand zu dir käme in die Beichte und sagen würde, ich habe dich heute beim Mittagessen vergiftet und jetzt bereue ich es richtig, du dürftest eigentlich das Wissen nicht verwenden, um dich dann zu retten. Es sei denn, er gibt dir die Erlaubnis dazu. Ja, wenn er es bereut, dann wird er es machen. Aber ihr versteht an dem Beispiel die Ernsthaftigkeit, worum es da geht. Das Wissen dürfen wir im Grunde nicht verwenden. Deswegen ist auch, und das ist Gott sei Dank in unserem Staat so, eine Beichte nicht im Vorgericht zeugnisfähig. Da schützt der Staat auch die Priester. Ja, man könnte jetzt den Priester foltern und sagen, der Mörder hat bei dir gebeichtet, also was hat er gesagt? Und in unserem Staat ist es Gott sei Dank so geregelt, dass das, was in der Beichte gesagt ist, auch nicht Zeugniskraft hat vor Gericht. Also, Offenheit und Ehrlichkeit ist wichtig, weil wir treten mit unserem Herzen vor Gott hin in der Beichte. Und er kennt euch ohnehin. Aber es ist wichtig, dass wir das hinlegen. Vorbereitung und Gewissenserforschung. Ich habe gesagt, ich werde nachher die Zeit, die wir sonst als Zeit der Stille verwenden, einfach durchführen mit ein paar Fragen der Gewissenserforschung. Alle Sünden beichten, da wird man meistens überfordert, weil, naja, die kleine Notlüge oder diesen Selbstbetrug oder jenen kleinen Zornesausbruch, keine Ahnung, wir erinnern uns nicht mehr. Besonders die schwerwiegenderen, also was dich wirklich, was die Kirche auch eine schwere Sünde nennt, das sage ich gleich noch was dazu. Also du musst nicht meinen, wenn du sagst, oh je, und gestern, glaube ich, war ich vielleicht einmal zu laut im Ton und das habe ich jetzt im Beichtstuhl nicht gesagt. Ja, okay. Ja, wenn du wirklich im Herzen ehrlich bist, dann brauchst du nachher keine Skrupel haben. Das ist wichtig, ja. Nicht, dass du rausgesagt, das und das und das habe ich vergessen. Wenn du bewusst was nicht sagst, dann wird es schwierig. Aber die kleinen Sünden des Alltags, die bringst du ohnehin nicht mehr alle zusammen. Was gehört dazu? Schwerwiegende Sünde. Also die Kirche hat immer gesagt, das Gewicht der Sache ist ein Aspekt einer schweren Sünde. Mord, Glaubensabfall, Ehebruch waren immer die Klassiker. Für die schwerwiegende Sache. Ja. Du wirst auch erleben, je feiner dein Gewissen wird, desto mehr wirst du auch die einfache Lüge als schwerwiegend für dich empfinden. Ja. Aber das ist auch eine Sache der Reife des Gewissens und deines persönlichen Daseins vor Gott. Also das Gewicht der Sache macht eine Sache schwerwiegend, volles Bewusstsein macht eine Sache schwerwiegend. Und die freie Zustimmung. Also ich habe es in aller Freiheit gemacht, ich habe innerlich, ich weiß, dass das richtiger Mist ist und ich habe es einfach gemacht. Das sind die Dinge, die zu einer schweren Sünde führen. Jetzt sage ich mal ein Beispiel, das peinlich ist und das für viele vielleicht eine Herausforderung ist. Früher hat man immer gesagt, die ganzen Themen, die Sexualität betreffen, sind irgendwie schwerwiegende Materie. Da denken wir heute ein wenig anders und ein wenig differenzierter. Nicht jeder Akt der Selbstbefriedigung ist schon schwere Sünde. Ja? Das hängt von deiner Situation, von deinem Alter, von deiner Gewohnheit und so weiter. Es gibt viele subjektive Faktoren, die das Gewicht da rausnehmen. Aber wenn du eine richtig reife Person bist, in einer tiefen, zum Beispiel Ehe mit deinem Partner lebst und dann sehr bewusst, keine Ahnung, dir jeden zweiten Tag Pornografie reinziehst, dann darfst du schon mal überlegen, ob das nicht schwerwiegend ist. Steht da? Also es gibt auch subjektive Faktoren, die Sünde weniger schwerwiegend machen, die meine volle Zustimmung gewissermaßen rausnehmen ja, wie gesagt, Alter, Gewohnheit, persönliche Reife. Es gab mal eine Zeit vor dem Konzil, das erzähle ich als Beispiel, also vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil in unserer Kirche, da hat die Kirche oder bestimmte Moraltheologen genau gewusst, ab wie viel Gramm Fleischgenuss am Freitag die einfache Sünde in die schwerwiegende Sünde übergeht. Ja? Also 200 Gramm war noch irgendwie weniger und 201 Gramm war dann schwerwiegend. Ihr lacht alle, Gott sei Dank, aber an so einem Beispiel sieht man, dass die persönlichen Umstände viel zu der Frage beitragen, ist es jetzt was Schwerwiegendes oder nicht. Wenn ihr Zweifel daran habt, ob was schwerwiegend ist, am besten in der Beichte sagen, das ist das Beste. Mögliche Fragen für eine Gewissenserforschung, wenn ihr mal ein Gotteslob selber habt oder so mal ernsthaft und tief in die Materie eintauchen wollt. Es gibt sogenannte Gewissensspiegel im Gotteslob ab der Nummer 599 oder ihr geht entlang der 10 Gebote oder ihr macht es ein bisschen so, wie ich euch nachher zeige und euch durchführen werde. Eine Möglichkeit, nach der ich persönlich häufig beichte, ist, wie ist eigentlich mein Verhältnis zu Gott? Ja, wie geht es mir mit meinem Gebetsleben, mit meinen Gottesdiensten, mit der Achtung Gottes und so weiter. Zu den Mitmenschen, zu mir selbst, zur Schöpfung. Das werde ich nachher ein bisschen anwenden. Versuch schlicht, einfach, klar und ehrlich zu sein. Nichts beschönigen, nichts rechtfertigen. Warum sage ich das? Weil ich selber, ich bin nicht auf den Mund gefallen. Und ich weiß, dass ich die Versuchung habe, in der Beichte manchmal die Dinge so zu sagen, dass der Beichtvater vielleicht am Ende sagt, naja, also das ist ja wohl eine Lappalie und boah, hat der ein feines Gewissen und irgend sowas. Wisst ihr, dass ich mein Bekenntnis noch so ablege, dass der Beichtvater sagt, boah, ist der toll und ich das irgendwie immer noch benutze als Mittel der Selbstdarstellung. Mist. Echt Mist. Einfach raus damit, ja, ich bin auch so, das ist auch in mir. Gibt auch Abgründe in meinem Herzen. Gibt es in jedem. Die Wirkung der Beichte. Du reinigst deine Seele, du erneuerst deine Beziehungsfähigkeit mit dem Herrn und seiner Kirche. Du erfährst hoffentlich, dass Gott dich wirklich umarmt mit seiner Liebe. Darfst dich eigentlich wie frisch getauft fühlen. Freier, froher, leichter. Ist die Erfahrung von vielen. Vielleicht trifft nicht immer alles zu, aber das ist eigentlich die Erfahrung der Beichte. Letzte Folie. Wo kann man beichten? In unserem Bistum. Auf Maria Hilf, in Altötting, in Samarei. Unsere Wallfahrtsorte sind in der Regel Gelegenheiten, wo man dauernd beichten kann. Pater Mirko ist in Maria Hilf, da kann man jeden Vormittag, glaube ich, beichten. Immer, ist immer jemand bereit. In vielen Pfarreien wird samstags oder vor den großen Festtagen die Beichte angeboten. Aber, das ist nochmal ganz wichtig, trau dich einfach, einen Priester anzusprechen und ihn zu fragen, ob du bei ihm beichten kannst. Ich kenne keinen, der sagen würde, nee. Ich kenne höchstens ein paar, die sagen würde, ja, mach mal irgendwie einen guten Zeitpunkt aus, weil jetzt geht's gerade nicht oder sowas, ne? Aber man darf jeden Priester zu jeder Zeit ansprechen und wenn er sagt, geht nicht, dann kannst du, das ist vielleicht einer seiner wichtigsten Dienste, darfst du ihn auch erinnern. Aber wie gesagt, ich kenne keinen, der das verneinen würde. Bei Gelegenheiten wie Night Fever oder heute Abend. Wie beichten? Wie geht es überhaupt? Ich sage das deswegen, weil viele Leute sagen, um Gottes Willen, ich schäme mich so. Jetzt bin ich ja irgendwie eine Katholikin und gehe treu irgendwie in den Gottesdienst und war 100 Jahre nicht mehr beim Beichten. Ich kann es gar nicht mehr. Der Pfarrer denkt sich, was ist denn das für einer oder so. Das haben wir alles schon erlebt. Der Pfarrer hilft euch schon. Nein, es geht so. Machst ein Kreuzzeichen mit dem Pfarrer, der macht es eh und so. Dann der Priester betet kurz um den Geist Gottes oder was auch immer. Du bekennst deine Sünden, meistens oder in der Regel gibt der Priester einen kurzen geistlichen Rat und sagt, ja, schau mal, bei dem und dem Punkt würde ich so machen, bei dem und dem Punkt so. Vielleicht dauert es auch manchmal länger, aber in der Regel nicht. Vielleicht nimmst du dir was vor und sagst, ich möchte in dem Punkt wirklich arbeiten. Es hilft in der Regel wenig zu sagen, ich gehe raus und will ab morgen ein total guter Mensch werden und alles richtig machen. Es hilft in der Regel wenig. In der Regel hilft mehr und du sagst, da habe ich einen wunden Punkt und an dem will ich arbeiten. Vorsatz. Dann kriegst du eine Buße auf. Die Priester, die ich kenne, die sind in der Regel sehr barmherzig und sagen, ja, mei, jetzt betest du mal das und das und denkst dabei an den und den oder sowas. Ja? Also, oder du betest dann ein Gesetz vom Rosenkranz oder du betest das Gebet von Papst Franziskus zur Barmherzigkeit oder was auch immer, sowas. Ne? Und dann gibt es die Lossprechung und dann gibt es ein kurzes Lob Christi. Meistens sagt der Priester am Ende noch, gelobt sei Jesus Christus. Dann darfst du sagen, in Ewigkeit Amen. Und wenn du das nicht weißt oder vergisst, dann sagt der Pfarrer für dich. So, und wenn du jetzt denkst, ja, aber meine schlimmen Sünden, gell, ist mir das peinlich, wenn ich dem Pfarrer das und das sage? Also, ich sage euch, ich habe auch viel Beichte gehört und ich habe echt in der Beichte so viel Mist gehört, dass deine paar Sünden da auch nicht mehr ins Gewicht fallen. Also, ihr überrascht mich nicht mehr. Ja? Wir kennen einigermaßen das Spektrum. Ja, aber wo ich doch immer nach außen so heilig schaue, naja, die am heiligsten schauen. Gell. Okay, also denk dir nichts und wirklich, es ist diskret und der Priester vergisst es wieder. Meistens jedenfalls. Wie oft soll ich beichten? Guter Punkt. Die Kirche sagt, wenigstens einmal im Jahr, am besten öfter. Wenigstens einmal im Jahr vor den großen Festen. Eignet sich natürlich Ostern am besten. Oder Weihnachten oder Pfingsten. Aber am besten öfter. Die Art der Beichte. Also es gibt die sogenannte, also am wichtigsten ist natürlich, wenn du wirklich irgendwas hast, was dich belastet, beschäftigt, wo du das Gefühl hast, das ist schwerwiegend. Ja, weiß ich was, Betrug, du lebst ein Doppelleben, du hast irgendwie, keine Ahnung, richtig was ausgefressen. Du hast deinen Partner betrogen, was auch, also Dinge, wo du das selber das Gefühl hast, aber wo auch die Kirche sagt, hey, das ist gewichtig. Ein Aspekt noch, der auch nicht so leicht fällt zu sagen, die Kirche hat im Grunde immer gesagt, das bewusste Versäumnis der Teilnahme an der Eucharistie am Sonntag ist schwerwiegend. Müsste eigentlich gebeichtet werden, bevor du wieder zur Eucharistie gehst. Schwieriger Punkt. Ich glaube auch, die Kirche hat in dem Punkt recht. Jetzt, wo ihr es wisst, habt ihr ein Problem. solange ihr es nicht gewusst habt, naja. Und ja, es gibt eine Mentalität und es ist auch ehrlich so, ich bin oft in der Kirche und bin froh, wenn die Leute in Gottesdienst kommen. Und wenn sie kommen, dann bin ich auch nicht so unglücklich, wenn sie zur Kommunion gehen. Ich frage mich dann zwar schon, wisst ihr eigentlich, was ihr da tut? Deswegen, es gibt auch so eine Mentalität in unserer Kirche, wo man zunächst mal sagt, ja, ist schön, dass er da ist oder sowas. Ne? Und das ist auch nicht nur verkehrt. Aber ich sage dir auch, je feiner dein Gewissen wird, desto mehr wirst du auch irgendwie spüren, das Geschenk der Eucharistie am Sonntag ist so groß, so tief, dass und Gott lädt mich dazu ein. Und Gott sagt in eines seiner wichtigsten Gebote, du sollst den Sabbat heiligen. Warum? Na, das war die Identität von Israel. Das ist der Tag, an dem sich Israel versammelt, an dem sich die Kirche versammelt und die Zugehörigkeit zu Gott feiern darf. Seine Lebenshingabe feiern darf. Und ich sage, nö, heute bleibe ich lieber liegen. Also je tiefer du das weißt, desto mehr wirst du spüren, das ist nicht so ohne, da einfach wegzubleiben. Und deswegen hat die Kirche eigentlich immer gesagt, das ist nicht ohne. Ja? Also das darf man auch mit in die Beichte bringen. Schwere Sünden soll man beichten. Dann gibt es die sogenannte Andachtsbeichte, so nennen wir das, fromme Menschen, die oft einfach die Dinge sagen, in der Hoffnung und in dem Wunsch vor Gott ein reines Gewissen zu haben und die Gnade immer neu sich zusprechen zu lassen und zu erfahren. Also es ist überhaupt kein Problem, wenn du sagst, weil du wächst im Glauben, du sagst, ich will jede Woche, jeden Monat, dreimal im Jahr, fünfmal im Jahr zur Beichte gehen. Wie schön, wenn du es ernst nimmst. Aber die Kirche sagt, einmal im Jahr wenigstens. Ja? Und sie ist da auch sehr weise, wie ich finde. Die Kirche ist in ihren Dingen immer sehr weise. Und du kannst auch mal sagen, also jetzt war ich schon so lang nimmer und ich möchte wirklich einmal reinen Tisch machen. Das nennt man dann so eine Art Lebensbeichte. Dann fängst du mal bei Adam und Eva an, nimmst du vielleicht Zeit, suchst einen Priester, der ein bisschen Zeit hat und gehst mit ihm Punkte, Knotenpunkte deines Lebens durch, wo du sagst, also da und da und da bin ich echt daneben gelegen. Also man kann auch einmal, wenn man lange Zeit nicht mehr war, eine Lebensbeichte ablegen. Ist es schwer zu beichten? Ich mag das eigentlich gar nicht, wenn Priester mit Kommunionkindern sagen, das ist ganz schön, da kommst und dann besprichst und dann kriegst du einen Lutscher und so. Das. Ja, manchmal ist es richtig schwer. Warum? Naja, weil Sünde eine Realität deines Lebens ist und das auszusprechen ist einfach auch manchmal schwer. Das ist was dich hindert, zu Gott zu kommen, tiefer zu Gott zu kommen. Und deswegen kostet es uns auch was. Hallo, Jesus hat die Sünde der Welt das Leben gekostet. Das ist auch ein Akt der Überwindung, offen und ehrlich zu sein. Es darf dich auch was kosten. Deswegen laufen wir ja meistens davon vor der Beichte und drucken es und schieben es vor uns her. Ja, manchmal. Es darf was es kosten. Es zeigt, dass Sünde nicht banal ist. Warum? Weil es um deine Beziehung zu Gott geht. Und wenn Tränen kommen, wunderbar. Tränen sind meistens ein Zeichen wirklicher Gnade. Jetzt musst du nicht denken, wenn ich jetzt nicht weine, dann habe ich die Gnade nicht. Nein, ich will dir nur die Peinlichkeit nehmen, dass du sagst, oh, jetzt unter Priester und dann zieht er seine Taschentücher raus. Hey, ich freue mich jedes Mal, wenn einer im Beichtstuhl weint. Weil er spürt, der hat echt was auf dem Herzen, bereut es und kriegt es vor seinem Herrgott wieder irgendwie geklärt. Ja? Also muss der nicht peinlich sein. Ist schön, wenn du spürst, dass das irgendwie erleichtert, befreit und du alles sagen kannst. Okay, das kommt dann als nächstes in der Stille. Jetzt lassen wir das mal setzen. Heute diskutieren wir nicht. Oder gibt es noch irgendwelche wichtigen Fragen? Jetzt traut sich keiner, gell? Bußgottesdienste. Ja, es sind vor vielen Jahren im Bistum Passau Bußgottesdienste eingeführt worden oder auch in der ganzen deutschen Kirche. Und manche Priester haben dann danach eine Generalabsolution gegeben. Das ist aus meiner Sicht richtig verkehrt. Ich habe schon oft gehört, auch hier im Bistum, der Pfarrer hat gesagt, dann gehst du zum Bußgottesdienst, dann passt wieder alles. Die richtige Version des Bußgottesdienstes ist, ihn zu gewissermaßen hineinzugehen, um dein Gewissen tiefer zu erforschen und danach zur Beichte zu gehen. Es ist nicht das Sakrament der Beichte. Generalabsolution darf der Priester mal geben, aber eigentlich nur im Notfall, weiß ich was, Flugzeug stürzt ab, aber es fliegt noch rum und die Leute sagen, um Gottes Willen, jetzt sterbe ich gleich, kann der Pfarrer sagen, Generalabsolution. So ähnlich wie bei der Krankensalbung. Die Krankensalbung am Sterbebett oder beim Schwerkranken hat immer auch sündenvergebende Wirkung. Das ist so ähnlich. Aber sonst ist Generalabsolution nicht angebracht. Du sollst selber auch deinen Beitrag leisten, um im Herrgott ins Reine zu kommen. Und dazu gehört das Bekenntnis dazu. Ja? Okay.